Radio 1. Nur für Erwachsene.
Testen. Seit jeder einmal pro Woche sich kostenlos testen lassen darf, schaffe ich tatsächlich 2 Tests pro Woche mindestens. Und damit doch eine gewisse Sicherheit hier in der Redaktion und natürlich zu Hause, dachte ich bisher. Aber allzu sehr verlassen sollte man sich offenbar auch auf diese Schnelltests nicht. Der Berliner Charité-Virologe Professor Dr. Jan-Felix Drechsler hat sie auf ihre Verlässlichkeit hin untersucht. Herr Drechsler, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Und Sie haben herausgefunden, falsche Lagerung führt schnell zu falschen Ergebnissen. Was sollte man nicht machen mit den Testflüssigkeiten?
Was wir untersucht haben, ist, ob der Einsatz bei Temperaturen, die entweder sehr hoch sind oder sehr niedrig sind, also sage ich mal ein deutscher Winter oder eben ein heißer Sommertag oder ein Tag in den Tropen, Sie haben Peru ja gerade erwähnt, da kann es ja auch mal warm werden. Und wir haben untersucht, wie sich die Lagerung oder die Anwendungstemperatur auf die Testgüte auswirkt. Und was wir da gesehen haben, ist, dass wenn die Tests zu heiß gelagert werden, also deutlich über 30 Grad, dann verlieren sie an Sensitivität, also an der Anzahl an Viren, die sie sicher nachweisen können. Das ist natürlich auf dem einen Ende der Temperaturskala besorgniserregend, weil das eben zu falsch negativen Ergebnissen führen könnte. Das heißt, die würden jetzt diesen Test machen, gehen in die Redaktion und glauben, es ist ja alles in Ordnung. Sie sind ja negativ und können damit ihre Mitarbeiter nicht anstecken. Aber da irren sie sich dann vielleicht, wenn sie den Test eben falsch anwenden. Mhm. Und auf dem anderen Ende der Temperaturskala, wenn es also sehr kalt ist, wir haben 2 bis 4 Grad konkret untersucht, kann der Test falsch positiv werden. Das heißt, es ist eine Bande da, wo sie eigentlich keine erhofft haben. Nicht? Also dann eben 2 Banden, die Kontrollbande, den Schnelltest und die Testbande. Und sie glauben, sie sind positiv, machen sich Sorgen, gehen natürlich nicht ins Studio, kümmern sich um einen Bestätigungstest. Aber das ist eben alles darauf zurückzuführen, dass man sich nicht an die angegebenen Bedingungen hält. Im Beipackzettel stehen meistens, und Lagerzettel werden meistens, je nach Test, das variiert ein bisschen, eine Lagertemperatur von 2 bis 30 Grad Celsius vorgeschlagen und eine Anwendungstemperatur zwischen 15 und 30 Grad Celsius.
Nun gibt's ja quasi an jeder Ecke mittlerweile Teststationen. Wir haben auch eine hier beim RBB. Wie sicher kann man sein, dass die alle sich an die Vorschriften halten? Gibt's dazu schon Untersuchungen?
Dazu gibt's keine Untersuchungen. Wir wissen, dass es im Winter ein paar Probleme in ein paar deutschen Städten gegeben hat, weil wir an der Charité auch das Referenzzentrum für Coronaviren beherbergen am Institut für Virologie. Und da wenden sich die Kollegen dann natürlich hin. Das haben wir jetzt im deutschen Winter, sind wir ja gerade rauskommen, viele Ärzte auf so Teststationen aufgebaut, teilweise in Zelten, die dann nicht beheizt waren, draußen auf der Straße, und dann gegen Entgelt eben Tests durchgeführt. Und da haben sich wohl auch ungewöhnlich viele positive Tests eingestellt, was aber darauf eben zum Teil zurückzuführen war, nicht, dass die Leute infiziert waren, sondern dass sie eben nicht richtig angewendet wurden.
Herr Drechsler, Sie leiten an der Charité die Arbeitsgruppe Virusepidemiologie. Da forschen Sie, wenn ich es richtig gelesen habe, vor allem zur Virenübertragung von Tieren auf Menschen. Was sagen Sie denn zum aktuellen Bericht der WHO, dass SARS-CoV-2-Virus sei wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich von der Fledermaus auf ein anderes Tier und von diesem dann schließlich auf den Menschen übergegangen und nicht bei einem Laborunfall entwichen?
Also ich habe nie an die Laborunfallthese geglaubt. Es gab einfach gar keine Hinweise, dass das so sein könnte. Gleichzeitig ist es so, dass auch ohne diese WHO-Mission jetzt eigentlich die Tatsache, dass SARS-Coronaviren aus Fledermäusen kommen, allen klar war, der ganzen Community, also alle Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, so wie einige von uns am Institut für Virologie in Berlin, da ist die Evidenz einfach sehr, sehr klar. Und zwar deshalb, weil Fledermäuse eine ganz, ganz hohe Vielzahl von SARS-Coronaviren beherbergen. Das ist also nicht nur das alte SARS-Coronavirus, das damals 2003 eine Epidemie auslöste und jetzt das neue SARS-Coronavirus 2, sondern eine unglaubliche Vielzahl von genetisch verwandten Viren. Und das soll nicht bedeuten, dass irgendjemand jetzt den genauen Vorläufer, also das Virus gefunden hätte in Fledermäusen, aus dem SARS-Coronavirus 2 entstanden ist. Das hat noch keiner geschafft und vielleicht schaffen wir es auch nicht.
Es gab noch
Weil so viel Vielfalt existiert, ist es klar, dass es wahrscheinlich in Fledermäusen entstanden sein muss.
Es gab noch eine andere Studie aus Ihrem Institut, die sehr viel Wirbel ausgelöst hat in der Community, aber auch in den Medien. Da haben Sie nämlich die Entwicklung der Viren prognostiziert. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, wir haben uns angeguckt, wie sich Coronaviren entwickeln, und zwar nicht jetzt SARS-Coronavirus 2, das ja ein ganz neues menschliches Virus ist, wie wir jetzt natürlich alle schmerzlich wissen, sondern wir haben uns die Coronaviren angeguckt, die jeden Winter Schnupfen machen, bei jedem von uns eigentlich. Also zwischen 5 und 10% aller Schnupfen-Episoden in so einem typischen Winter sind eigentlich durch Coronaviren ausgelöst, so jedes Jahr wieder. Und wir haben uns die zwei Viren angeguckt, die Coronaviren, die man schon ganz lange kennt, seit 60 Jahren, und haben uns angeguckt, wie die sich über diese 40, 50, 60 Jahre entwickelt haben. Und wir sehen, dass im Vergleich zu Viren wie dem Influenza-Virus, bei dem man ja die Impfung jedes Jahr gegebenenfalls untersuchen muss, ob sie noch wirkt und vielleicht anpassen muss, damit sie noch wirkt im kommenden Winter. Im Vergleich dazu sehen wir, dass Coronaviren zwar jetzt in der Pandemie, also unter bestimmten Bedingungen, sich ähnlich entwickeln wie Influenza-Viren, also eben eine sogenannte Antigen-Drift machen. Das heißt, sie entwickeln sich kontinuierlich von der Immunität weg. Und wir sehen ja gerade, dass das ist ja im Moment unser großes Problem, die Variantenentstehung. Reden wir über die brasilianische P1-Variante oder die südafrikanische Variante. Und das sind also Varianten, die wahrscheinlich zu unserem Pech ein bisschen und der Immunität einer durchgemachten Infektion oder eben auch einer Impfung entkommen können. Und das ist anscheinend an mehreren Orten des Planeten gleichzeitig, also konvergent passiert. Und das ist natürlich Anlass zu großer Sorge. Gleichzeitig sehen wir aber neben diesen schlechten Nachrichten, wo wir sehen, das Virus entwickelt sich ähnlich wie andere Atemwegsviren, eben Influenza-Virus, von der menschlichen Immunantwort so ein bisschen weg auf Bevölkerungsebene. Gleichzeitig sehen wir aber, dass Coronaviren eben doch viel stabiler sind über lange Zeit Maßstäbe gesehen als Influenza-Viren. Das liegt eigentlich daran, dass Coronaviren bestimmte Korrekturmechanismen besitzen, die andere Viren nicht haben. Und damit sind die eigentlich über die Zeit stabiler. Und wenn man das jetzt zusammenfassen will, müsste man sagen, während der pandemischen Übertragung haben wir allen Grund, uns Sorgen zu machen. Und wir sehen ja, dass diese Entstehung von Varianten passiert. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir glauben können, dürfen, dass in der Postpandemie, sagen wir mal in 5 bis 10 Jahren, vielleicht eher schon in 5 als in 10, dass dann wir wahrscheinlich nicht eine jährliche Anpassung der Impfstoffe brauchen werden, so wie eben bei Influenza, sondern wir davon ausgehen können, dass wenn das Ganze sich mal ein bisschen eingespielt hat, und das soll bedeuten, es gibt eine gewisse Hintergrundimmunität in der menschlichen Bevölkerung und es gibt eben nicht mehr diese wahnsinnig hohen Übertragungszahlen, die wir im Moment haben auf dem Planeten. Dann wird sich das Ganze sehr einspielen.
Neue Forschungsergebnisse zu den Coronaviren direkt aus erster Hand vom Berliner Charité-Virologen Professor Dr. Jan-Felix Drechsler. Herr Drechsler, herzlichen Dank und Ihnen ein paar schöne Feiertage.